Tracy Soria.
Das kann ich nicht glauben.
Ping, Pong und Brause. Der Tischtennis-Podcast. Mit Richard Brause und Benedikt Probst.
No, he does it again. Tima does it for the second time. Magdeburg is his ground.
Richard, bonjour. Aus Paris. Monsieur Brause zu unserer ersten Ping, Pong und Brause Paris 2024 Spezialfolge. Und wir haben gerade noch rumdiskutiert, denn die Ansetzungen sind gerade raus. Aber erstmal hallo, wie geht's dir?
Hi Benedikt, yo. Also wir sind ja schon ein paar Tage vor Ort, da haben wir ein paar Tage Vorsprung. Du bist ja auch in Paris sozusagen heute angekommen. Und ja, wir haben uns eingelebt, so würde ich mal sagen. Und fiebern jetzt natürlich dem Start entgegen. Und ja, muss man schon sagen, die Tage, die wir jetzt dort waren, die waren schon gut, weil wie immer bei Olympischen Spielen sind es einfach Dinge, die man schon vorher immer ein bisschen gewusst hat, aber sich natürlich immer wieder auch dran gewöhnen muss, an ein paar Spezialsituationen, was Transport, was Essen, die Apartments angeht. Und die Zeit haben wir, denke ich, ganz gut genutzt, um das ein oder andere eben auf den Weg zu bringen.
So, und was mir natürlich direkt aufgefallen ist, der ja nur einmal bis jetzt bei Olympischen Spielen war, nämlich in Tokio. Es ist einfach eine ganz andere Welt und man merkt es, wenn man den ersten Fuß hier in Paris aus dem Zug raussetzt, beziehungsweise dann auch an den Spielstätten ankommt. Da ist Leben, da sind Menschen, da ist Trubel. Ich war heute wirklich, nach 10 Minuten hatte ich schon 20 Mal mehr Olympia-Feeling als vor 3 Jahren in Tokio bei den Corona-Spielen, wo ja Zuschauer bekanntermaßen ausgeschlossen waren. Und ich bin heute, Richard, das habe ich dir auch noch gar nicht erzählt, bin auf der Suche nach der Tischtennishalle, bin ich in der Handballhalle gelandet.
Ja, ja, und wenn du noch ein bisschen weitergegangen wärst, musst du gar nicht groß weitergehen. Du bist auch ganz nah am Volleyball dran. Ja, das sind dann diese Expo-Hallen, wo es eben einige Sportarten untergebracht sind. Und ja, da kann man so ein bisschen das Flair vom Handball, das Flair vom Volleyball, aber natürlich auch unseren wunderbaren Flair dann mitnehmen.
Genau. Nur bei uns ist noch kein Flair beim Tischtennis, weil noch nicht gespielt wurde. Beim Handball hat tatsächlich auch noch Deutschland gespielt. Die Damen-Handball-Nationalmannschaft gegen Südkorea. Und ich bin da so reingestolpert und habe mir dann erstmal noch die Nationalhymne und die ersten 5 Minuten angeguckt. Bin dann mal zum Tischtennis runter, weil das ist direkt daneben. Das ist hier, wie du schon gesagt hast, so ein Messegelände mit mehreren Messehallen, wo verschiedene Sportarten sind. Und bin dann die letzte Viertelstunde wieder in die Handballhalle gegangen. Und ich kann dir sagen, die war, ich würde sagen, ausverkauft. Da war richtig gute Stimmung. Die deutschen Damen haben gegen die Südkoreanerin mit einem Tor verloren.
Ja, also war ein enges Ding.
Und die haben richtig gefeiert, sage ich dir. Genau, das war ein enges Ding. Und die waren 2 Köpfe kleiner, aber flink und wuselig.
Ja, also ich habe tatsächlich, wir haben ja die Möglichkeit in unserem Apartment sozusagen die Olympic Channels, das sind diese Streaming-Kanäle der einzelnen Sportarten, anzuschauen. Und ja, wir haben auch mal kurz reingesappt, war natürlich ein bisschen bitter für die deutschen Handballdamen, dass sie eben so ins Turnier starten. Aber es ist, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, die Gruppenphase, also das kann man noch ganz gut ausbügeln.
Ja, auf jeden Fall richtig gute Stimmung. Da war auch wirklich gute Stimmung. Also die haben da getanzt und so weiter und so fort. Das war wirklich, ich würde schon fast sagen, obwohl die Olympischen Spiele ja noch gar nicht offiziell eröffnet sind, es war schon ein kleines Fest. Und wenn in der Tischtennishalle eine ähnliche Stimmung sein wird, dann freue ich mich auf jeden Fall schon auf die kommenden Wettkampftage. Richard, wie ist dein Stresslevel? Auf einer Skala von 1 bis 10, Brausche, Olympische Blutdruck-Level?
Also ihr müsst ja wissen, dass mein Blutdruck immer so ein kleines bisschen erhöht ist. Das gehört bei mir grundsätzlich dazu. Aber natürlich ist der Stresslevel bei Olympischen Spielen natürlich nochmal um einiges höher. Einfach weil es so viele Dinge gibt, die man eben versuchen muss zu organisieren. Immer bedenkend, dass wir allein in der deutschen Mannschaft, ich glaube, 427 Athleten haben. Man läuft also auch nicht alleine los und bespricht irgendwelche Sachen, sondern es ist immer so, dass ein Dachverband wie der DOSB, ein Dachverband wie die ITTF, ein Dachverband wie die Organisatoren hier in Paris mit eingebunden sind. Also man muss sich das so vorstellen, wenn ich sage jetzt mal, bei einem WTT-Turnier eine Beschwerde habe in irgendeiner Art und Weise oder eine Frage habe, dann weiß ich genau, ich gehe zu einer Person. Bei Olympischen Spielen bedeutet das, ich muss wahrscheinlich zu 4 Personen gehen, um das doppelt und dreifach abzusichern, weil einfach die Wege viel, viel länger sind. Und ja, also so viel Papierkram, wie man im Vorfeld eines Turniers beziehungsweise eines Trainings ausfüllen muss, das ist schon ein bisschen speziell, würde ich sagen.
Es sind ja nicht nur 427 deutsche Athleten im Dorf, es sind ja auch ganz viele andere. Und um gleich mal ein bisschen Boulevardesque zu bleiben, ich habe ja schon ganz viele Fotos gesehen, auch von unseren Athleten mit Sportstars. Mit welchem Sportler hast du schon Selfie gemacht im Olympischen Dorf?
Du, ich muss sagen, ich bin da relativ passiv. Und natürlich so der ein oder andere, den man dann tatsächlich kennt, da macht man natürlich dann am Ende doch ein Foto. Ich gucke natürlich immer zu unserem Bruder, dem Tennis. Und tatsächlich, damit habe ich auch schon einen großen Haken hinter meine Fotos gemacht. Murray fand ich ganz klasse, den habe ich zufällig beim Dessert getroffen. Nadal in der Schlange konnte auch nicht weglaufen. Und Alcaraz, als er sich das Wasser gezogen hat, hat auch da einmal freundlich gelächelt. Alles total nette Typen, alle, die sich total viel Zeit genommen haben. Nadal hat sich sogar entschuldigt gesagt, hier, lass mich kurz die WhatsApp absetzen, aber dann habe ich natürlich Zeit. Also sehr, sehr entspannt und einfach auch ja, nette, ganz kurze Begegnung, aber damit habe ich erstmal alle Fotos und mehr muss auch nicht sein. Insofern, jetzt konzentrieren wir uns absolut aufs Tischtennis.
Andy Murray ist Dessert. Ich hätte irgendwie, den hätte ich eher so eher als Salami-Brötchen-Typ eingeschätzt. Aber ich habe ja gehört, es soll ein ziemlich witziger Typ sein. Der kommt da immer etwas grummelig daher. Als, ich glaube, Schotte ist der, ne?
Ja.
Ursprünglich. Aber dann ist er wahrscheinlich auch ein Süßer.
Also
Nicht schlecht.
tatsächlich, es war jetzt gar nicht Andy Murray, sondern er hat das mit einem Tenniskollegen lief er daher und ich war gerade auf dem Weg vom Dessert. Und dann sahen sie mein Dessert. Ich habe dann gefragt, hey, kann ich ein Foto machen? Und dann sagte der Begleiter von Murray, und wo hast du das Dessert her? Und dann konnte ich ihnen natürlich dann Auskunft geben, dass es 8 Meter hinter mir war. Und dann sind sie, glaube ich, ganz freudestrahlend zum Dessert gegangen.
So schließt man Freundschaften im olympischen Dorf. Wie ist es für euch so? Für mich ist es natürlich noch ein bisschen anders, weil das in Tokio natürlich schon sehr einsam und sehr abgeschottet war. Ich meine, ihr seid grundsätzlich bei Olympischen Spielen natürlich auch immer ein Stück weit abgeschottet im olympischen Dorf, in den Hallen und so. Aber trotzdem keine Masken mehr, keine Plexiglasscheiben in der Kantine. Ist alles auch schon ein bisschen anders als vor 3 Jahren, oder? Für euch auch.
Absolut, natürlich ist es anders. Man merkt dann ganz am Anfang, am 21., als wir mit dem ersten Teil eben hier angereist sind, war es noch relativ übersichtlich. Jetzt so seit gestern ist, glaube ich, ein Gros der Athleten vor Ort. Man merkt das, dass ich sag mal beim Essen, beim Main Dining alle Stände, alle Bereiche geöffnet haben. Und ja, dass natürlich ein unglaublicher Trubel da ist. Und dieses Meet and Greet oder dieses, ich will es mal so sagen, dieses Raunen, guck mal, da ist Alcaraz oder guck mal, da ist der oder
Richard
die.
Brause,
Ja, da genau, da ist Richard Brause, das haben wir noch nicht gehört, so sieht's
das
aus.
ist doch der von dem Podcast, sagen
Ja,
die das nicht alle? Das
genau,
gibt's doch nicht.
genau so. Also
Wenn der LeBron James kommt und sagt, sie sind doch der von Ping Pong und Brause.
ja. Das wäre mal spannend.
Ja,
Also so ganz so
das
weit
wäre
sind wir
mal
noch
spannend,
nicht,
ja.
ja. Aber du, die Basketballer, da sagt man oder hört man, dass die später, so sie denn einfach alle, müssen jetzt mal alle so weit kommen. Aber ich glaube, ab Viertelfinale werden die im Dorf sein. Ist natürlich spannend, ob tatsächlich auch die NBA-Stars im Dorf sein werden. Wie gesagt, viele von denen, die auch so einen ganz hohen Bekanntheitsgrad haben, werden natürlich dann auch mit Fotos und ich weiß nicht was ein Stück weit verfolgt. Aber ich glaube, so das war mein Gefühl, dass da viele auch ja ein Stück weit Spaß dran haben, selbst wenn sie sich das Hotel doppelt und dreifach finanzieren könnten, einfach so ein bisschen in dieser Masse einzutauchen, andere Sportler und sei es nur für einen kurzen Augenblick mal zu sehen oder ganz kurz sich auszutauschen. Also ja, ich denke, das ist bewusst zum Teil auch so gewählt.
Tja, das glaube ich. Die sind ja dann trotzdem auch meistens selber sportverrückt und wissen auch, was ihr Gegenüber, auch wenn er vielleicht nicht so bekannt ist wie ein Nadal selbst, ja, in ihrem Leben schon geopfert, geleistet haben. Deswegen glaube ich schon, dass da auch großer Respekt dann bei solchen Sportlern, auch bei den vermeintlich Prominenteren, zu den vermeintlich weniger Prominenten da ist. Stelle ich mir spannend vor. Also ich kann dir sagen, der einzige Vorteil von meinem Hotel ist, dass ich direkt auf den Eingang von der Tischtennisarena gucke.
Okay.
Und kann dir aber auch sagen, dass hier gerade eine 200 Meter lange Schlange war beim Einlass. Also wir haben ein Video aufgenommen, das kann ich mal bei Pingpong Brause Instagram-Kanal posten. Also hier ist wirklich, ich will nicht wissen, wie das ist, wenn hier dann Tischtennis, Volleyball, Handball, ich glaube Gewichtheben ist noch da, wenn das dann alles hier läuft, ob das dann noch länger ist, die Schlange. Aber das betrifft dich und mich ja jetzt nicht. Wir können da ein bisschen außenrum gehen und dann woanders rein. Aber hier ist auf jeden Fall schon richtig was los. Und ich habe es nicht so weit im Vergleich zu euch. Ihr habt so eine Dreiviertelstunde, glaube ich, oder 35 Minuten mit dem
ja,
Bus.
Ja, ne? Tatsächlich, wenn der Bus den direkten Weg nimmt, sind es eine Dreiviertelstunde. Ja, wir haben das ein oder andere Mal kleine Umwege nehmen müssen. Ja, aus ganz einfachen Gründen, die natürlich hoffentlich jetzt demnächst abgestellt werden. Die Busfahrer haben sich zwischendurch verfahren.
Ja, die werden wahrscheinlich auch aus ganz Frankreich zusammengezogen sein.
Absolut.
Wie damals, weißt du noch in Heimstadt, der Busfahrer aus Malmö? Kann der ich dann nicht? über den Mittelstreifen gefahren ist und dann aufgesetzt ist auf dem Bordstein und dann ging die Tür nicht mehr auf. Und der beim Fahrrad, kannst du dich nicht mehr dran erinnern?
Entweder kann ich mich nicht mehr dran erinnern oder ich habe das tatsächlich gestrichen. Ja, aber
in der Folge dessen hast du dann so einen eigenen Busfahrer aufgetrieben, der immer mit so einem gelben Gelenkbus dann gekommen ist. Also es war folgendermaßen, da mussten wir auch immer zu der Halle fahren. Und da kam dann immer einer und der hat sich auch total verfahren dann auf so einer vierspurigen. Und dann hat er auf der vierspurigen gewendet, ist irgendwie über den Mittelstreifen gefahren. Und nicht nur das, er ist dann noch über den Rasenstreifen neben der Bahn auf den Fahrradweg gefahren. Und dabei ist er aber mit seinem Bus am Bordstein hängen geblieben, sodass dann, als wir in der Halle dann ankamen, vorne die Tür nicht mehr aufging. Und er irgendwie nur so auf Englisch meinte, er sei aus Malmö, er kennt sich in Heimstadt nicht so gut aus.
Und jetzt erinnere ich mich. Und dann hatten wir uns tatsächlich an allerhöchster Stelle damals beschwert. Und wir haben sozusagen unseren eigenen Bus dann am Ende bekommen. Genau, der ist dann direkt auch immer gefahren, das ist immer ganz wichtig.
Ja, naja, gut, also das sind halt hier auch so dezentrale Spiele, ne? Also das in ganz Paris verteilt und man muss sagen, das olympische Dorf ist auch ein bisschen ab vom Schuss.
Absolut,
also ich weiß nicht, ob man das vielleicht hätte mal ein bisschen zentraler platzieren können, aber gut, das ist natürlich jetzt nur Laienempfehlungen von mir. Wie ist denn das, wie sind denn die Apartments? Das kannst du mal noch sagen.
Jo,
das ist
also,
ja immer so auch so ein Thema.
Und also ganz unterschiedlich, aber grundsätzlich Vierer- und Fünfer-Apartments. Das heißt, du hast die Variante zwischen zwei Doppelzimmern und dann etwas größeren, ich sag mal so, Aufenthaltsbereich oder eben drei Zimmer mit einem kleineren Aufenthaltsbereich. Unsere Damen und unsere Herren sind tatsächlich in diesen Vierer-Apartments mit drei Zimmern, woraus sich ergibt zwei Doppel- beziehungsweise zwei Einzel- und ein Doppelzimmer. Die Herrenbetreuer, die sind in einem Vierer-Apartment, das heißt zwei Doppelzimmer. Der Lars und Rossi gemeinsam in einem Zimmer und ich gemeinsam mit Peter Heckert. Und ja, und so nähern wir uns dann langsam oder sicher aus unserem Apartment heraus. Dann aber auch den Beginn der Wettkämpfen. Muss man vielleicht noch sagen, bislang sind die Apartments wirklich ja, sehr gut, sehr sehr vernünftig, auch wenn man in diversen Zeitungen gelesen hat, es ist unglaublich heiß, wenn man tatsächlich die Apartments, die Türen und die Fenster so weit tagsüber geschlossen hält, gibt es eine Nachhaltigkeit, ist ja ein ganz großes Thema hier in Paris, eine sogenannte nachhaltige Kühlung. Das bedeutet, da sind die meisten Apartments so verbaut, dass in der Decke und in dem Boden ja so ein Wasserkreislauf eingearbeitet ist und man versucht so mit dem Wasser aus der Seine zu verhindern, dass die Apartments sich zu sehr aufheizen, auch ohne Klimaanlage bislang. Und heute waren es 28 Grad, funktioniert das auch sehr gut. Klar, wenn dann irgendwann die Temperaturen noch mal ein Stück höher gehen, dann muss man einfach gucken, wie man das dann macht. Aber unterm Strich muss man sagen, es gibt ein paar Nationen, die das mit einer Klimaanlage probiert haben aufzufangen. Bislang sind wir eigentlich ganz gut gefahren, indem wir gesagt haben, hier, wir vertrauen auf die Kühlung der Seen und müssen halt dann tagsüber in der ganz großen Mittagshitze die Türen und Fenster geschlossen halten.
Sehr gut. Mir kam letztens so an, dass du Colaflaschen nur antrinkst. Dazu musst du jetzt nochmal Stellung stehen.
Ja,
Mir
ja,
wurde
ja,
gesagt,
ja.
du machst abends vorm Bett gehen, machst du noch eine Colaflasche auf, trinkst einen Schluck und am nächsten Morgen machst du eine neue Colaflasche auf und trinkst einen
Nein, nein,
Schluck.
also ganz so ist das ja nicht. Also, und dass du das jetzt anbringst, wo ich gerade die Nachhaltigkeit so gelobt habe. Also
Ja, du musst mir wieder.
tatsächlich habe ich einen kleinen Spleen mit Cola. Für mich muss eine Cola gut gekühlt, nach Möglichkeit aus einer Glasflasche sein und nach Möglichkeit ganz frisch. Und wenn ich dann, also antrinken ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es kann, ja, guck mal, da trinkst du gleich die Cola, ich sehe sie.
Ah ja,
Ja, also es kann
hab ich
dann
Dosch bekommen.
tatsächlich schon mal passieren, wenn ich eine Cola antrinke und nicht ganz austrinke, dass ich dann am nächsten Tag eine neue Flasche aufmache, weil ich eben natürlich dieses Gefühl der Kohlensäure auf der Zunge maximal spüren möchte. Ja, jeder hat seine kleinen Spleens.
Ich möchte die Quelle nicht nennen, aber die Person sagte, der Brause, der braucht das Zischen.
Ja, also
So.
fühlt sich gar nicht
Ja.
mal so falsch an. Ja, gute Quelle.
Wie viel Colaflaschen musstest du denn zischen lassen gestern bei der Auslosung? Du warst da, glaube ich, sogar live vor Ort.
Ach ja,
Ich kann mich erinnern. Ja.
ich war live vor Ort, aber das habe ich auch ohne Cola ganz gut hinbekommen.
Ich kann mich erinnern, in Tokio schon etwas niedergeschlagen gewesen zu sein nach der Auslosung. Also im Nachhinein war das eigentlich gar nicht so richtig begründet, weil wir eigentlich da damals ja sehr gut gespielt haben und zum Beispiel dann im Mixed auch vielleicht eine kleine Parallele im Viertelfinale ja da sehr nah am Sieg dran war und auch die Männer das extrem gut gemacht hatten damals, obwohl die im Team ja die denkbar schwerste Auslosung hatten, die wir haben konnten. Jetzt vom Gefühl her ist es ein bisschen natürlich für und wieder, aber ein bisschen ausgeglichen. Ich weiß, du magst nicht so gerne über Auslosungen reden, über das, was daraus entstehen kann, aber du hast das selber gesagt, das ist eine Auslosung mit Chancen und wenn man zwischen den Zeilen bei Richard Brause lesen kann, dann heißt es zumindest, dass du nicht ganz unzufrieden bist, oder?
Ja, also ich will ganz bewusst, da bleibe ich auch bei, ich möchte Auslosungen nicht bewerten, weil das haben wir gestern tatsächlich auch im Nachgang diskutiert. Wie oft hat es das gegeben, dass man sagt, das ist eine schwere Auslosung, dann verlieren vier in der ersten Runde, von denen man eigentlich gedacht hat, um Gottes Willen, nur nicht gegen den oder gegen die und dann sieht alles ganz anders aus. Ich will damit sagen, wir haben Auslosungen, wo wir gar nicht unbedingt so einen großen Unterschied. Ich will es einfach mal bei den Damen sagen, ob du jetzt an vier oder an fünf gesetzt bist. Wir haben uns im Vorfeld in der Mannschaft sehr viele Gedanken gemacht. Und ja, jetzt ist es so, du hast in der ersten Runde Amerika, du hast im Viertelfinale Rumänien. Diese gleiche Auslosung hättest du auch bekommen können, egal ob du an vier oder an fünf am Ende gesetzt wirst. Ja, wichtig ist, glaube ich, dass man sagt, aus den Auslosungen, man merkt, dass sowohl in der Mannschaft als auch im Einzel die Spieler mit wenigen Ausnahmen unglaublich eng zusammengerückt sind. Man möchte jetzt nicht unbedingt letzte 16 vielleicht dann gleich gegen Wang Chuqin spielen oder gegen Sun Ying Cha spielen. Aber gegen alles andere, gegen alle anderen Spielerinnen und Spieler, musst du sagen, ja, da spielt der eine ein bisschen lieber oder der andere ein bisschen weniger lieb. Das geht auch schon von den ersten Runden. Aber eben diese Spiele, die, wenn du jetzt mal so von Wahrscheinlichkeiten ausgehst, die dann in so Situationen geben, wo du das Gefühl hast, naja, du hast gegen den schon 10-mal gespielt und 9-mal verloren. Natürlich probierst du es am 10. Mal dann wieder, aber dann sprichst du von Wahrscheinlichkeiten, die nicht unbedingt so hoch sind. Und alles, was hier bei Olympia ist, wo du sagst 50-50, aber mit dem extra bisschen, mit dieser extra bisschen Motivation kriegst du es vielleicht auf 51% für dich geschoben. Davon haben wir ein paar Spiele. Und ja, da hoffe ich, dass wir natürlich einfach uns die Chancen nicht nur erspielen, sondern auch am Ende nutzen können.
Ja, das ist ja ohnehin vorausgesetzt, dass man diese Chancen dann auch nutzen muss. Aber natürlich jetzt mit der Setzung muss man schon sagen, dass das schon einen Unterschied macht, ob man 5 oder 4 gesetzt ist, jetzt in dem Fall nicht, weil man hätte auch die Auslosung andersrum bekommen
ganz
können,
genau.
Klar. Aber man hätte natürlich auch China bekommen können,
eindeutig, direkt
im Viertelfinale,
eindeutig.
Oder Japan.
Ja.
Also da muss man, aber ich verstehe das schon, wir haben es gestern, du hast es ja auch selber zu Protokoll gegeben und auch Tammy natürlich mit USA auch wirklich einen sehr guten Gegner im Achtelfinale mit Nummer 29 und ich glaube 39 der Welt oder so. Amy Wang und Lily Zhang, also das ist eine Mannschaft, die wirklich sehr, sehr gut ist und deswegen, klar, kann ich in dem Fall auch verstehen, nicht so weit zu gucken. Deswegen lass uns mal wenigstens auf die ersten Runden gucken. Da bist du ja wenigstens einverstanden, oder?
Ja, ja.
Mixed ist am Samstag, 16.30 Uhr.
Ja.
Das ist natürlich ein Los für mich. Vielleicht jetzt nicht die Top-Favoriten, aber zumindest so ein bisschen Geheimfavoriten, Lim Yonghun und Jin Yobin, die, ich glaube, schon 5 WTT-Titel gewonnen haben und Lim ja bekanntermaßen, ich glaube, der war schon 2-mal im WM-Finale im Doppel, ein ausgewiesener Doppel-Mix-Spezialist. Ja, also klar, man war dann, glaube ich, an 10 gesetzt, da konnte man alles bekommen, aber das ist natürlich schon ja ein Hammerlos, oder?
Und das ist, genau, das ist ein Hammerlos, wenn du eben schaust, wir hätten natürlich geguckt, als 9 bis 16 Gesetzte kommst du auf 1 bis 8 und von den 1 bis 8 hättest du vielleicht dann von 5 bis 8 Spiele gehabt, die, ich sag mal, offene Spiele, 50-50-Spiele sind gegen die 1 bis 4, das hat sich einfach auch im Laufe der WTT-Saison so ein bisschen herauskristallisiert, das sind schon die besten Mixed, die du hast. Und wir haben ja auch schon mal ein Head-to-Head gespielt gegen Shin Yubin und Lim. Und ja, da war auch am Ende das bessere Ende für die Südkoreaner. Waren 0-3. Also insofern, da sind wir ein Stück weit Außenseiter. Wobei Olympia, erste Runde, das muss alles erst gespielt werden. Und ja, wir werden da sicherlich von der Attacker-Abteilung auch ein Stück weit sein.
Ich wollte gerade sagen, habt ihr eine bestimmte Strategie, bestimmtes Herangehen, wie man dann vielleicht versucht, als Underdog das Ding dann doch für sich zu ziehen? Also versucht ihr was vielleicht komplett anders zu machen als in den anderen Spielen oder
Also komplett anders bedeutet ja, dass man eigentlich seine Grundstruktur völlig aufgeben muss. Und ich glaube, das wäre auch nicht die richtige Herangehensweise, denn Dang und Nina haben schon, ich sag mal, eine Spielidee und die müssen sie halt jetzt zunächst mal optimalerweise etwas früher auf den Tisch bekommen als die beiden Südkoreaner. Das hängt zum Beispiel auch ein bisschen daran zusammen, kann ich einen Weg finden, die Rückhandbanane von Lim eben etwas zu neutralisieren. Was passiert mit Shin Yubin, die auch im Einzel in den letzten Monaten so ein bisschen unterschiedlich gespielt hat, ist trotzdem eine herausragende Spielerin. Also insofern, das ist so ein Spiel von der Abteilung. Ja, wir sind ein Stück weit dort Außenseiter, aber wir werden trotzdem jetzt hoffen, dass wir als Erster in den Rhythmus kommen und vielleicht am Anfang das ein oder andere vielleicht ein bisschen offensiver hoffen, dass man da eben 2-3 Bälle mehr trifft, um dann eben den Druck zu erhöhen. Und dann müssen hoffentlich Nina und Dang eben aus einem möglichen Vorsprung heraus so ein Spiel aufbauen. Aber wie gesagt, das ist ganz schwer zu prognostizieren. Favoritenrolle ist da sicher bei den Südkoreanern.
So, und dann setzen wir noch ein bisschen auf den X-Faktor Olympia und auf die heimischen Fans, hätte ich fast gesagt. Nur wenn ich heute gesehen habe, wie viele südkoreanische Fans beim Damenhandball waren, da waren die eindeutig in der Überzahl im Vergleich zu den deutschen Fans, wo auch immer diese ganzen Südkoreaner herkommen. Ich weiß nicht, ob Damenhandball dort ein Riesending ist, aber das war schon sehr beeindruckend, was die da für eine Stimmung gemacht haben. Aber schauen wir mal, dann sehen wir schon.
Absolut.
Über Team brauchen wir nicht zu sprechen, da reden wir dann nächste Woche nochmal drüber.
Ja.
Du wirst ja sicher nochmal Zeit haben für mich. Vielleicht ein Wort, Deutschland-Schweden bei den Herren wäre schon cool, oder? Also, das, wenn das klappen würde, Schweden gegen Dänemark, wir gegen Kanada, Kanada 16 gesetzt. Klar, wirst du wieder sagen, muss man erstmal spielen, aber sind wir schon Favorit. Aber das wäre schon ein Zuckerstückchen im Viertelfinale.
Ja, wäre sicher ein ganz großes Match, wenn es dazu kommt. Mit zwei von den drei Mannschaften, die ich in Europa im Augenblick ganz vorne sehe, Frankreich, muss man da sicherlich auf jeden Fall mit danach ganz vorne setzen. Aber ja, jetzt, wir haben doch erstmal die Einzelwettbewerbe vor uns. Aber natürlich, das wäre sicher ein großes Spiel.
Okay, bei den Damen, Nina gegen die Australierin Ye Lange Noppe.
Ja,
halt. Nina gegen Lange Noppe, Nana gegen alte Bekannte habe ich mir aufgeschrieben.
Genau, das genau. Gegen Gina Potter. Also, ja, ich habe mir ein bisschen was von den Spielen gegen Ye angeguckt oder von Ye angeguckt. Sicherlich eine Spielerin, wo man ein bisschen einen Touch entwickeln muss. Was macht die mit den langen Noppen? Wie geht man damit um? Ist ja im Augenblick fast schon ein bisschen Fashion-Style, auch wenn ich an die Inder denke, zum Beispiel Batra, die ja so ein bisschen auch so einen Stil hat, oder Akula. Also da gilt es natürlich ein Stück weit zu sagen, okay, was für einen Touch bekomme ich dort? Ist für die erste Runde sicherlich, ich will es mal so sagen, weg von gut oder schlecht, ein unangenehmes Los, weil das Spiel natürlich nicht so einen einfachen Flow hat, sondern man muss sehr viel vorwärts, rückwärts laufen. Und man muss gucken, kann ich auf das, was von den langen Noppen kommt, kann ich da nachziehen? Muss ich da ein bisschen mehr abstoppen? Muss ich den Ball immer wieder neu aufbauen? Aber gut, Nina wird sicher über ein paar Mittel dort verfügen, sich im Internet gibt es einiges eben an Daten, mit Sascha nochmal zu sprechen, mit Tami nochmal zu sprechen. Ja, und dann muss man in erster Linie auch aber auf sich gucken, dass man das, was man vielleicht dann an Infos und an Datenmengen zugeliefert bekommt, dass man auch so ein bisschen dabei nicht in der ganzen Taktik vergisst, auch sein eigenes Tischtennis zu spielen, denn ich glaube, Nina hat schon einige Möglichkeiten, sie unter Druck zu setzen und vielleicht auch dann die langen Noppen so anzuspielen, dass man danach eben eine Möglichkeit bekommt, auch zu punkten.
Genau. Und Dang Chuuk spielt, Dang und Dima spielen gegen zwei alte Haudegen, hätte ich fast gesagt, gegen Thiago Apollonia und Markus Madrid. Klar, Dima natürlich auch Favorit, kann man nicht anders sagen. Und dann gegen Thiago, das ist dann natürlich auch nicht ganz so einfach. Die hatten schon ein knappes Spiel in dem Jahr.
Absolut.
Kennt sich auch sehr gut. Ja. Das ist natürlich immer so eine Sache, aber.
Genau, also vielleicht noch ein Satz zu Nana gegen Potter. Die haben 10 Jahre zusammen in Berlin gespielt. Also insofern sind es wirklich alte Bekannte. Potter, die sich für Olympia qualifiziert hat, wenn man das schafft, muss man sagen, ist man auf jeden Fall nach wie vor auf einem recht hohen Level. Und das wird schon ein Spiel, wo Nana eben von Anfang an richtig klar sein muss, richtig voll dabei sein muss. Und es wird sicher auch ein paar längere Ballwechsel geben, weil Potter dafür bekannt ist, eine gute Kontrolle zu haben und den Ball eben ziemlich gut auch im Spiel zu halten. Also sicherlich auch kein einfaches Spiel am Anfang. Wir haben ja wirklich ein paar Spielerinnen und ein paar Spieler, wo man sagt, da wären unsere haushoher Favorit die Spieler, die wir jetzt haben, mit Gina Potter oder auch mit Apollonia, wenn ich zu den Herren schaue, sicherlich Spieler, wo man wirklich auch schon sehr, sehr gut einfach spielen muss. Dangi hat, habe ich schon gesehen, Spiele, wo er gegen Apollonia verloren hat. Apollonia, der ja wirklich auch bekannt ist dafür, dass er sehr hohen Fokus hat, sehr hohe Konzentrationsfähigkeit, sehr gute Beinarbeit, die Rückhand insgesamt ein Stückchen verbessert. Ja, also Dangi muss dort gucken, dass er selbst eben aktiv genug ist, sich nicht alleine auf eine gute Platzierung verlässt, sondern eben auch selbst Punkte machen will. Und ja, dann muss er eben gegen Apollonia, der wirklich ein Haudegen ist, der nach wie vor auf einem ziemlich hohen Niveau spielen kann, auch selbst sein bestes Tischtennis spielen.
So, das sind auf jeden Fall ein paar spannende Matches. Ich sage jetzt nochmal der Vollständigkeit halber kurz, weil wir jetzt die kompletten Ansetzungen haben, wer das also noch hört in den nächsten Tagen, dem sei das geholfen oder dem würde das helfen. Mixed Samstag 16.30 Uhr, Achtelfinale. Dimitri spielt dann um 21.30 Uhr auch am Samstagabend sein Spiel gegen Markus Madrid, um 22.15 Uhr dann Shan Chiaona gegen Gina Potter. Am nächsten Tag dann hoffentlich das Mixed-Viertelfinale. dann spielt um 22 Uhr sein Spiel gegen Thiago Apollonia, also auch ziemlich spät am Abend. Und dann am Montag in der letzten Session der Runde der besten 64 spielt dann Nina Mittelham um 10 Uhr. Also das ist der Fahrplan für die ersten Runden, für die nächsten 3 Tage. Ist am jedem Tag auf jeden Fall ein deutsches Spiel, so viel steht fest. Was macht ihr jetzt noch bis dahin? Klar, Sascha Nims vom IAT Leipzig, unser Wissenschaftler, unser Videoanalyst, der steckt jetzt nochmal den Kopf in den Computer und versucht da ein bisschen Taktik, ein paar Sachen rauszusuchen. Aber bereitet ihr euch jetzt nochmal speziell auf die Gegner auch vor? Oder
Ganz, ganz sicher,
geht's?
indem man nochmal so ein paar Abläufe checkt oder auch nochmal einzelne Sequenzen anschaut, natürlich auch mit den Trainern nochmal spricht, dann geht es darum, solche einfachen Dinge wie trainiere ich am Tag meines Matches nochmal zusätzlich, lege ich das übereinander mit An- und Abfahrtszeiten oder mache ich lieber, ja, ich sag mal, so ein vorsichtiges Aufwärmen hier im Dorf, um dann eben etwas früher in die Halle zu gehen. Das sind dann individuelle Absprachen, die eben zwischen Spieler, Spielerinnen und Trainern erfolgen. Aber wie gesagt, also viel ist es sicherlich jetzt, dass man einfach möglichst frisch ist, dass man sagt, okay, welche Bilder möchte ich mir nochmal angucken, welche Sequenzen. Ja, und dann muss ich am Ende, das ist das, was man ja immer sagt, Team drumherum, hin oder her, bei diesen Rückschlagspielen wie beim Tennis, wie beim Tischtennis, steht am Ende natürlich trotzdem man meist allein in der Box oder mit seinem Doppel- oder Mixpartner. Und ja, und da muss man das dann abliefern, was man in den letzten Wochen trainiert hat.
So, und das werdet ihr sicher machen, da habe ich keine Zweifel dran. Richard, wir haben schon wieder eine halbe Stunde, wir haben überzogen. Ich sage jetzt nochmal an alle, wir haben gesagt 20 bis 30 Minuten, das haben wir nicht ganz hinbekommen, egal. Schöne Grüße ans Team im Dorf, schöne Grüße auch an alle Zuhörer, bleibt auf dem Laufenden, natürlich auch bei oder auf www.tischtennis.de. Ich kann noch ankündigen, dass es tatsächlich ein Tippspiel geben wird für die ganzen Olympischen Spielen, wo ihr auf alle deutsche Spiele tippen könnt und ja, mit einer Tabelle, einem Leaderboard und am Ende der Olympischen Spiele auch einem Gewinner dann. Richard, du bist aus teilnahmerechtlichen Gründen ausgeschlossen, du darfst dann nicht mitmachen, du hast Insiderwissen, das zählt nicht. Ansonsten kann ich auch noch sagen, wir haben heute noch die 5. Folge von Road to Paris mit Nina Mittelham veröffentlicht, der letzte Teil, denn der Weg endet ja spätestens dann am Samstag nach Paris für Nina, denn sie ist da und am Tisch. Von daher schaut da mal rein, findet ihr alles auf tischtennis.de, auf unserem Instagram, Facebook-Kanal, wo auch immer ihr zu Hause seid. Und Richard, ich würde sagen, wir sehen uns dann spätestens nach den Einzelwettbewerben wieder. Vielleicht machen wir zwischendrin mal noch eine Folge ohne dich, habe ich mal überlegt, aber da gucken wir mal, wie die Zeit zulässt.
So
Ich hoffe,
machen
du
wir es,
bist
Benedikt.
einverstanden damit.
Auf jeden Fall, Benedikt.
Sehr gut. Dann halt die Ohren steif und wir sehen uns in der Halle.
Genau, auf Wiedersehen in Paris. Bis dann.
Ciao,
Tschüss.
ciao.